Wir sind jetzt dabei, einen Sortieralgorithmus uns anzugucken, der schon ein bisschen exotisch ist. Nämlich, wir wollen sortieren mit Hilfe eines evolutionären Algorithmus. Wir haben beim letzten Mal ja schon die beiden, nicht nur beide, sondern eine ganze Reihe von Zielfunktionen, die man damit angehen kann, betrachtet. Nicht? Das war, wir zählen die Anzahl der Inversionen oder, wenn man es genau nennt, immer die Anzahl der Nicht-Inversionen oder die Anzahl der Zahlen, die schon an der richtigen Stelle steht. Das waren diese beiden Maße, Inf und Ham. Wir hatten halt noch ein paar andere auch noch. Wir werden jetzt gleich Inf und Ham, also für Hamming-Abstand, uns anschauen. Und ja, der Mutationsoperator ist ganz einfach. Ne? Wir haben dann eben, dass wir eine Anzahl an Schritten wählen, ne, die bezüglich so einer Poisson-Verteilung ausgewürfelt werden. Also S ist jetzt die Anzahl der Schritte, ganz genau, ne, weil wir auch noch die Null mit dabei haben. Wir machen halt, wir würfeln da oben so eine Zahl aus und machen dann S plus 1 viele Schritte. Ich hatte Ihnen ja auch schon beim letzten Mal erklärt, warum man da nicht nur einen Schritt macht, sondern mehrere, weil wir nehmen ja nur, hier an dieser Stelle ist das, wir nehmen nur dann die neue Permutation, wenn sie eine Verbesserung gegenüber der alten Permutation darstellt. Und ja, man kann sich das dann halt so vorstellen, dass man dann irgendwie auf so einem lokalen Berg steht, nicht? Und wie ich das ja dann schon gesagt habe, man muss, das hier ist ein Hillclimber, man steht auf einem lokalen Berg und der nächste Schritt, egal wohin man geht, würde halt immer erstmal eine Verschlechterung bringen. Deswegen müssen wir mehrere Schritte machen. Also wir dürfen runtergehen und dann müssen wir auf der anderen Seite wieder hochgehen. Und deswegen brauchen wir mehr als einen Schritt. Und das lassen wir halt zu. Aber eben die Verteilung ist eben, dass man da irgendwie nicht mehr als zwei Schritte so im Erwartungswert macht. Aber jede Schrittzahl ist möglich. Aber Sie sehen da oben, die Anzahl der Schritte ist natürlich. Also, dass die Anzahl der Schritte groß ist, ist sehr unwahrscheinlich. Also 10 Schritte ist 1 durch e mal 10 Fakultät. Dafür ist die Wahrscheinlichkeit 1 durch e mal 10 Fakultät, das ist eine winzige Zahl. Nur es ist nicht ausgeschlossen. Das ist immer das, was das mit den Wahrscheinlichkeiten so interessant macht. Man schließt halt nicht aus, sondern das, was man nicht haben will, das macht man sehr unwahrscheinlich. Aber es ist halt hin und wieder so, dass das, was man nicht haben will, das Gute ist. Und dadurch, dass man es nicht ausschließt, wird es dann auch irgendwann mal eintreten. Ne? Deswegen ist das halt das Gute. Und wir machen halt insgesamt S plus 1 von diesen Operationen und für jede Operation wählen wir jetzt dann zwei Indizes aus, auf die wir dann entweder einen Exchange anwenden oder einen Jump und da an den Stellen wird auch nochmal gewürfelt. Ja, und das Verfahren selbst ist jetzt, nicht, also hier haben wir, ja, das ist jetzt abgespeckt unser evolutionärer Zyklus. Wir initialisieren, wir bewerten, wir brauchen keine Nachkommen zu erzeugen, sondern wir haben immer nur eine Permutation und aus dieser einen Permutation erzeugen wir durch Mutation eine neue Permutation. Und wenn die besser ist, dann nehmen wir die, wenn nicht, wird die halt verworfen und wir wiederholen das Ganze nochmal. Und also wir wiederholen das und das machen wir so lange, bis wir entweder bei Hamm haben wir dann ja die Anzahl der Übereinstimmungen ist n, beziehungsweise wenn wir Inf nehmen, dann ist die Anzahl der Inversionen eben 0, beziehungsweise die Anzahl der Paare, die richtig rumstehen, ist dann halt n mal n minus 1 halber. So, das ist also jetzt unser Verfahren und das wollen wir jetzt in zweierlei Hinsicht analysieren. Nicht? Das ist sozusagen die, ja, stammt ja nicht von mir, deswegen darf ich das sagen, das ist die perfekte Analyse von so einem Algorithmus. Wir zeigen, wie lange er braucht und also wie lange er mindestens braucht und wir zeigen, wie lange er höchstens braucht. Das mindestens, das kann man noch verbessern, wenn Sie in den Aufsatz reingucken. Ich mache jetzt einen kurzen Beweis mit einem etwas schwächeren Ergebnis. Wenn Sie in den Aufsatz reingucken, gibt es noch einen etwas längeren Beweis, der dann sogar, so dass dann die Analyse insgesamt sogar scharf ist. Das, was wir jetzt machen, ist erstmal eine untere Schranke angeben. Das heißt, wie lange braucht denn dieses Verfahren mindestens im Erwartungswert? Natürlich, wir suchen jetzt nicht einen Lauf. Ne? Es kann ja sein, dass wir wählen halt zu Beginn sozusagen die falsche Permutation. Und naja, wir haben immer Pech beim Würfeln von Indizes, egal was wir jetzt von den beiden machen. Wir haben keine Verbesserung, dann läuft das Verfahren unendlich lange. Nicht so was kann passieren. Ne? Das ist bei randomisierten Algorithmen immer. Auch wenn Sie jetzt würfeln, ganz normal mit einem klassischen Würfel, und sie hören auf, wenn ihr Würfel eine 3 gibt. Wenn sie Pech haben, kommt immer eine 1, eine 2, eine 1, eine 3, wollen sie ja haben, aber eine 4 kommt dann, 5, 6 und 1. Sie finden keine 3. Kann passieren. Also ist auch wieder nicht unwahrscheinlich, dass es passiert, aber die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas passiert, die ist halt verschwindend gering und im unendlichen, gut, unendlich lange Zeit würfeln haben sie nicht so ganz, aber es geht uns jetzt um den Erwartungswert und das ist das, was wir jetzt zeigen wollen. Nicht? Und das ist halt das Schöne, was man bei diesem einfachen Verfahren noch machen kann, nämlich die erwartete Anzahl nicht? Und das, was irgendwie in die Zeit geht, ist ja eigentlich hier dieses Auswerten von F von Pi. Ne? Wenn Sie sich erinnern, ich hatte ja gesagt, das ist eine Blackbox. Und die Blackbox, die braucht halt Zeit. Ne? Sie könnten sich natürlich jetzt einen Algorithmus für die Blackbox ausdenken. Nicht? Das, was jetzt ist, ist, da ist halt einfach nur die Blackbox und Sie geben dieser Blackbox Ihre Permutation und dann sagt Ihnen die Blackbox, an wie vielen Stellen Sie richtig sind. Ne? Also wie viele Paare richtig sind, beziehungsweise an wie vielen Stellen schon die richtige Zahl steht. Nicht? Und das ist das, was irgendwie die Hauptlaufzeit ausmacht. Irgendwie was Neues mutieren und dann, ja, also wenn ich hier auswerte, dann werte ich ja hier auch aus. Die Zahl kennen wir ja. Nicht? Also wir haben jetzt hier diese zwei Auswertungen. Das zählen wir natürlich jetzt als eine Auswertung. Wir machen, ne, weil beim nächsten Mal brauchen wir das ja nicht, weil wir das gemacht haben. Also insgesamt macht, auch wenn hier ganz oft F von Pi steht, das ist insgesamt in jeder Runde mal eine Auswertung. Wir merken uns das Ergebnis mal. Beim nächsten Mal wird ja das Ergebnis wieder benutzt. Das heißt, in jeder dieser Iterationen wird halt einmal ausgewertet. Und das ist das, was wir zählen. Ja, also ich lasse jetzt mal den Index hier weg, also um dieses F aufzurufen, das ist das, was irgendwie die Laufzeit ausmacht. Und die erwartete Anzahl des 1 plus 1 EA für ja, unsere Funktion ist jetzt entweder das Invertieren oder der Hamming-Abstand ist mindestens Omega von n Quadrat. Also mindestens und Omega ist eigentlich doppelt gemoppelt. Nicht? Also O-Notation ist auch allen bekannt. Wird in A und D eigentlich bis zum Umfallen gemacht und in den späteren Vorlesungen dann nochmal. Also das ist halt eben von der Ordnung her mindestens, es könnte auch n hoch 3 sein oder n hoch 17. Ja? Omega von n Quadrat heißt halt, was immer rauskommt, das ist irgendwie nachher etwas, was ein halb mal n Quadrat mal irgendwas sein wird. Also das heißt, das Omega und mindestens ist eben, wie gesagt, ist eigentlich doppelt gemoppelt. Das mindestens könnte ich weglassen, dann aussprechen tut man es halt oft, ist mindestens n Quadrat. Oder naja, man schreibt da mindestens und dann müsste man noch schreiben, mindestens proportional zu n Quadrat. Aber ja, wie gesagt, ein bisschen doppelt gemoppelt, aber falsch ist es auch nicht, was da jetzt da steht. So, und der Beweis ist ziemlich einfach, weil wir nämlich nur auf einen Schritt gucken und welcher Schritt ist da jetzt der beste? Wir wollen etwas Schlechtes suchen. Das heißt, je schlechter, desto besser für uns in der Analyse. Und was ist so schon vom Gefühl her der schlechteste Schritt, also der am längsten dauert? Das wird der letzte Schritt sein. Zu Beginn sind die Zahlen ja kräftig durcheinander. Das heißt, wenn ich da irgendwie was auswürfle und einen Exchange mache, dann stehen die Chancen ganz gut, dass ich da was verbessere. Deswegen, wir gucken einfach auf den letzten Schritt. Und da ist es dann so, also es ist auch tatsächlich jetzt der letzte Schritt. Was passiert im letzten Schritt? Ja, da ist schon ganz viel sortiert und wir müssen jetzt immer den richtigen treffen oder das richtige Paar I und J treffen. Ja, das ist das, was wir machen müssen und danach ist dann sortiert. Ja, jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben eine lange Zahlenfolge, die schon ganz kräftig sortiert ist. Ja, dann ist so ein Rumstochern im Dunkeln, bis man den richtigen getroffen hat. Und natürlich ist die Zeit für diesen letzten Schritt eine untere Schranke für die Gesamtlaufzeit, weil auch den letzten Schritt muss man machen. Und wenn schon dieser letzte Schritt lange dauert, ja, der dauert dann nämlich dieses n Quadrat, dann ist natürlich die Gesamtlaufzeit auch n Quadrat. Also das, was wir jetzt eben machen, ist, wir müssen auf den Anfang gucken, ob wer weiß, ne, vielleicht ist dieser super Anfang eine zufällige Permutation, so dass man ja schon was Sortiertes hat. Nee, das ist natürlich nicht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die erste gewählte Permutation sortiert ist, ist 1 durch N-Fakultät. Das ist eine ziemlich kleine Zahl. Ich finde es immer lustig, wenn Leute halt irgendwie so sagen, ein riesen Lösungsraum hat Größe N-Fakultät und ich zähle das dann auf und schaffe aber es irgendwie in 2 hoch N oder so. Ja, dann halte ich immer dagegen, ich kann sortieren. Ja, Lösungsraum ist N-Fakultät groß, das ist die Gesamtzahl aller Permutationen. Ja, der Lösungsraum ist N-Fakultät und ich kann es in Zeit N log N. Also man muss immer ein bisschen aufpassen. Der Lösungsraum ist sehr groß und er hat aber oft so viel Struktur, eben beim Sortieren ist das so, dass man halt ganz schnell auf polynomielle Laufzeit kommt. Bubble Sort ist schon N Quadrat und Merge Sort, Heap Sort. Mit ihren Worst-Case-Sachen von n log n, das ist halt, die Größe des Lösungsraums sagt nicht wirklich, wie schwierig das Problem ist. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier an der Stelle schon die richtige treffen, die ist 1 durch n-Fakultät. Das heißt, das ist schon mal sehr klein, dass wir das treffen. Also durch ständiges einfach mal eine Permutation ausprobieren. Also ich würfle jetzt einfach Permutationen aus. Wenn das die erste oder das eine, die richtige trifft, ist N-Fakultät. Jetzt Frage an Sie, wie oft muss ich es wiederholen und mit diesem Verfahren, also einfach was ausprobieren, also einfach auswürfeln, wie groß ist die Anzahl der Wiederholungen im Erwartungswert, bis ich die gesuchte Permutation gefunden habe? Ja? N-Fakultät, ne? Das ist der Klassiker, ne? Bei solchen Sachen immer, der Kehrwert ist die Anzahl der Wiederholungen. Denken Sie mal an Würfel, nicht? Und die 3, Würfel hat 6 Seiten, wie groß ist der Erwartungswert, dass Sie die 3 treffen, das ist 1/6. Das heißt, wie oft müssen Sie würfeln, um im Erwartungswert die 3 zu treffen? 6 Mal, also immer der Kehrwert der Wahrscheinlichkeit. Nicht? Also N-Fakultät, das ist ein wirklich schlechtes Verfahren. So, wann ist jetzt unsere Permutation? Wann ist jetzt wirklich die Lösung? Ja, wenn im letzten Schritt die Mutation, die angewandt wird, die sortierte Folge erzeugt. So, ja, wie können wir das machen? Also, vorher ist noch nicht sortiert und jetzt wird ein Schritt ausgeführt und dieser eine Schritt, der ausgeführt wird, der sortiert. Also, jetzt ist die Folge sortiert. Da gibt es nur 2 Paare IJ. Nicht, wenn wir einen Exchange anwenden, dann gibt es das Paar IJ, also I und J stehen irgendwie falsch rum und dann wählen wir JI oder IJ. Das ist hier das Paar, das wir, da steht jetzt nicht, dass I kleiner als J sein muss, sondern wir wählen einfach aus allen Paaren, die es gibt, die jetzt nicht von der Form II sind. Das sind halt gerade die möglichen Paare. Also die wählen wir und da wird dann halt ein Exchange ausgeführt und dann ist sortiert. Also wenn ich IJ wähle, ist sortiert und wenn ich JI wähle, ist sortiert. Und für Jump, ne, muss man sich auch überlegen, ne, dieses, wo man hinspringt, beziehungsweise wo man andersherum hinspringt, ist auch so allen so ein Paar. Und ne, dann werden alle irgendwie verschoben und dann haben wir es auf einmal richtig. Ne? Also genau wieder, dass es da zwei solcher Paare gibt von diesen beiden Operationen. Und jetzt ist der Rest einfach nur noch Zählerei. Also die Erfolgswahrscheinlichkeit . Das sind jetzt die Paare und da gibt es halt zwei Stück von je Operation und die Wahl für die Operationen, die wird halt mit der Wahrscheinlichkeit 1/2 durchgeführt. Das heißt, die Gesamterfolgswahrscheinlichkeit ist also 1/2, dass wir in den richtigen, also wir sind ja jetzt sozusagen bis zu der Stelle gekommen, wo jetzt das richtige Exchange IJ dafür sorgt, dass die Gesamtfolge sortiert ist. Das heißt, mit Wahrscheinlichkeit 1/2 gehen wir in diesen Zweig, mit Wahrscheinlichkeit 1/2 gehen wir in diesen Zweig. Deswegen das erste 1/2. Und jetzt von all den Paaren, die es gibt, ne, es gibt halt n-1/2 viele Paare, dass wir jetzt das richtige Paar wählen, IJ, ne, das ist eben dann der Kehrwert davon. Also n mal n-1/2 ist die Anzahl der Paare, die es gibt. Dass wir jetzt das richtige Paar wählen, ist der Kehrwert davon. Und ob wir jetzt IJ oder JI wählen, ist egal. Deswegen setzt sich dann diese Wahrscheinlichkeit durch. So, und naja, hier die zwei beiden, die kürzen sich weg. Und das, was dann halt da rauskommt, ist das gleiche wie meine Fangfrage von gerade, wie oft müssen wir das machen, bis wir das richtige Paar IJ gefunden haben? Wir werden ja nicht schlechter, ja, unser Hillclimber, wenn wir schon an dieser Stelle sind, wir werden nicht wieder irgendwie einen Rückschritt machen, dass wir dann ein falsches Paar IJ anwenden. Wenn wir das falsche Paar IJ ausgewählt haben, dann würden wir wieder schlechter, wir werden auf gar keinen Fall besser, wir bleiben bei der Permutation, wo wir sind. Das heißt, die Anzahl der Wiederholungen ist jetzt wieder der Kehrwert. Also so wie gerade das N-Fakultät, so das wird jetzt zum Kehrwert das, was jetzt hier steht. Und daraus folgt eben der Erwartungswert für T. Das ist eben gerade, wie oft wir da durchlaufen. Ne? T ist ja sozusagen der Zähler, wie oft müssen wir Permutationen auswerten. Das ist gerade das T. Das ist halt mindestens 1/2 mal n minus 1. Und das ist eben von der Größenordnung her n Quadrat. Das ist schon der ganze Beweis. Wir gucken einfach auf den letzten Schritt und naja, wir gucken jetzt eben, was braucht man, um aus dem letzten Schritt in die sortierte Folge zu kommen. Und das ist jetzt eben hier genau aufgebröselt. Und naja, wie gesagt, dass wir jetzt dann den richtigen Zweig nehmen, passiert mit Wahrscheinlichkeit 1/2, das sind die richtigen Paare. Und es ist egal, ob wir das Paar IJ nehmen oder das Paar JI. Na, deswegen dürfen wir hier nochmal mit 2 multiplizieren. Und die Anzahl der Erwartungswerte ist die Anzahl der, ist der Kehrwert davon und das ist halt quadratisch. So, also wir wissen schon mal, der Erwartungswert der Laufzeit dieses evolutionären Verfahrens schlägt jedenfalls schon mal nicht Heap-Sort oder Merge-Sort. Erwartungswerte, damit schlägt es dann auch Quicksort nicht. Also wenn Sie wirklich sortieren wollen, sollte man auf die handgemachten Verfahren gucken. Ich habe Ihnen ja gesagt, das hier ist jetzt wirklich nur mal zu zeigen, dass man so einen evolutionären Algorithmus auch tatsächlich analysieren kann. Also es gibt halt auch inzwischen Sachen, wo man kompliziertere Probleme angeht. Aber das ist eben das Schöne am Sortieren, weil man das so gut im Griff hat und da so wenig passiert, wie da jetzt da steht. Deswegen kann man da dann auch Analysen noch tatsächlich erfolgreich durchführen. Es war auch eine der ersten erfolgreichen Analysen, also wirklich Analysen eines evolutionären Algorithmus, die es gegeben hat. So, das ist jetzt eben die untere Schranke. Ne? Also wir haben keine Chance mit diesem Verfahren, das da steht. Ne? Vielleicht, also jetzt geht es ja auch immer nur um dieses Verfahren. Ne? Das ist nicht so wie diese allgemeine untere Schranke. Vergleichsbasiertes Sortieren braucht mindestens n log n Schritte. Ja, es gibt Verfahren, die ja besser sind als End-Log-N, die sind eben nicht vergleichsbasiert, sondern die benutzen nochmal andere Operationen. Hier steht jetzt nur dieses Verfahren, das wir da hingeschrieben haben. Dieses Verfahren ist nicht besser als N Quadrat. Ja, wenn Sie irgendwie einen anderen EA sich ausdenken, können Sie den schlagen. Also ich wüsste jetzt nicht, was man da sonst machen sollte, aber na, wer weiß. Na, vielleicht kann man sich was anderes ausdenken, andere Mutationsoperatoren, mehrere Permutationen betrachten, die man dann halt wieder für die Selektion benutzt, dass man dann halt noch einen Nachkommen erzeugt, der dann irgendwie was ererbt und dann besser ist als die beiden Elternteile. Wer weiß. Na, also da könnte man natürlich was anderes machen und dann müsste man auch eine andere Analyse natürlich machen. Ja, also das, was wir jetzt gezeigt haben, dieses Verfahren hier, das wird im Erwartungswert mindestens die Laufzeit n Quadrat haben. Das, was wir jetzt zeigen werden, ist, dass der Erwartungswert auch höchstens n Quadrat log n ist. Also n Quadrat log n, das ist gerade im Naseputzen untergegangen. Nicht? Also n Quadrat log n, gut, es ist deutlich mehr als n log n, aber dieses Verfahren ist schon ziemlich einfach und trotzdem vergleichsweise gut. Aber das werden wir jetzt eben auch nochmal uns genau anschauen. So, also wir hatten gerade die untere Schranke. Jetzt geht es uns um die obere Schranke. Also wie viele Schritte das Verfahren im Erwartungswert höchstens braucht. Ja, das kann wieder, wenn es ganz dumm läuft, unendlich viele Schritte machen, aber das ist eben nicht, was der Erwartungswert ausmacht. Also auch hier wieder, das ist doppelt gemoppelt. Das O ist eigentlich ein höchstens, also höchstens proportional zu dem hier oder eben ist O von das und ich schreibe einfach beides da an die Stelle hin. So, und wir nehmen jetzt erstmal das Maß Inf, das heißt, wir zählen, wie viele Paare richtig herumstehen. Also I und J zählt 1, wenn das, was an der Stelle I steht, kleiner ist als das, was an der Stelle J steht. So, jetzt müssen wir ein bisschen genauer hingucken als bei dieser unteren Schranke. Die untere Schranke war halt, dass wir nur geguckt haben, was kostet der letzte Schritt. Jetzt müssen wir ja wirklich auf jeden Schritt gucken. Und das, was wir jetzt machen, ist, wir schauen uns an, was passiert. Wir haben jetzt schon mal eine Permutation und was passiert durch eine Verbesserung, beziehungsweise was passiert durch eine Verbesserung mit dem Exchange, beziehungsweise durch das Jump. Und wir zählen jetzt ganz einfach. Ne? Schauen wir es uns mal an. Also wir nehmen jetzt uns also jetzt so ein Indexpaar her. Für unsere Argumentation soll es halt ein Paar sein, das falsch herumsteht. Es geht uns ja um das Maß Inf. Also ein Paar, das falsch herumsteht. Nicht? Also der Index i ist kleiner als der Index j, aber das, was an der Stelle i steht, ist größer als das, was an der Stelle j steht. Das heißt, das hier trägt im Moment zum Wert der gefundenen Lösung 0 bei. Ne? Also wir zählen ja immer nur dann, dass etwas beigetragen wird, wenn es richtig rumsteht und die beiden stehen falsch rum. So, und wenn die zwei falsch herumstehen, ne, dann können wir mal gucken, wie sieht das denn mit denen aus, die zwischen den beiden stehen. Ne? Wenn wir jetzt hier einen Exchange ausführen, ne, dann gucken wir, da, also der hier ist größer als der, aber da sind jetzt auch noch welche drin, die dann vielleicht falsch herumstehen. Und wenn ich nämlich jetzt die beiden austausche, wären einige in der Mitte davon richtig und einige werden dadurch auch sogar wieder verschlechtert. Ne? Also, und das ist das, was wir uns jetzt mal angucken. Also wir identifizieren jetzt drei Zahlen. Ne? A ist die Anzahl der Schlüssel an den Positionen zwischen i und j, also an den Positionen i plus 1 bis j minus 1, also von j plus 1 bis j minus 1, die kleiner als pi j sind. Also das sind, also wir haben jetzt hier dieses Stückchen von i plus 1 bis j. Hier stehen ja dann, also hier schreibe ich jetzt dann pi hin. Also hier ist die Stelle j, j minus 1, i, j. Das heißt, die beiden, das sind die, auf die wir schauen. Und jetzt gucken wir, ja, a, der und der beispielsweise, also irgendwelche hier zwischen, die sind jetzt noch, auch noch kleiner als der hier. Das heißt, die stehen richtig rum. Ne? Also der hier ist kleiner als der. Das heißt, der steht richtig an der schon. Also dieses Paar hier ist in der richtigen Reihenfolge. Ne? Also wenn ein Schlüssel hier in diesem Stückchen kleiner ist als das hier, sind die beiden in der richtigen relativen Reihenfolge. Ne? Das ist einfach nur, wir zählen jetzt, wie viele davon das sind, und das sind jetzt A. Also diese Zahlen nehmen wir A. B ist dann die Anzahl an Positionen, die zwischen PJ und PJ ist ja der kleinere, also das sind jetzt die zwischen PJ und PI liegen. Das heißt, hier, das sind jetzt die im Moment noch falsch herum sind. Würde ich die beiden austauschen, würden die richtig werden. Also das sind jetzt die zwischen PJ und PI liegen. Und C ist die Anzahl an den Positionen, die zwischen liegen und die größer als diesmal Pi sind. Nicht? Also wir teilen die Zahlen, die Schlüssel, die an den Positionen j plus 1 bis j minus 1 sind, in die auf die kleiner als Pi sind, die größer als Pi sind, also deren relative Reihenfolge ist richtig und deren relative Reihenfolge ist richtig. Und die hier, weil die ja zwischen den beiden liegen, und hier, die habe ich schon umgedreht, die hier, die stehen sozusagen in der falschen relativen Reihenfolge. Das ist einfach nur jetzt charakterisiert, richtig, 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 falsch, falsch, richtig, richtig. Und die richtigen haben wir jetzt nochmal unterteilt, in die kleiner sind als pi j und die größer als pi sind. So, jetzt, ja, das ist einfach noch die aktuelle Situation. So sieht es im Moment noch immer aus. Nicht? Also nehmen Sie sich einfach mal eine konkrete Permutation her, nehmen Sie sich ein Paar, das falsch herumsteht, auch her, dann können Sie die einfach mal abzählen, also wie die A, B, C da aufgeteilt sind. So, was jetzt passiert ist, Also, wenn ich jetzt ein Exchange mache, und zwar an dem IJ, also ein Exchange IJ, was passiert? Wenn ich jetzt I und J austausche, ich habe es ja gesagt, das, was jetzt dann da steht, nicht die Anzahl der Paare, die durch einen Exchange von IJ, ne, die beiden werden richtig und alle, die hier gestanden haben, die waren alle falsch, die werden jetzt auch alle richtig. Und zwar werden sie, deswegen hier die 2, die werden für das I richtig, dass wir an die richtige Position, also nicht an die endgültige, aber sozusagen in die richtige Richtung gebracht haben. Und das PJ haben wir auch an die richtige Stelle gebracht. Deswegen, jeder von denen verbessert sich an den Stellen um 2. Deswegen insgesamt eben dieses 2b und nochmal das Paar IJ wird ja auch richtig rumgemacht. Also insgesamt 2b plus 1 wird die Zielfunktion verbessert. Also Inf von vorher plus 2b plus 1 ist das neue Inf. Nicht? Also um das wird die Zielfunktion verbessert. Na, und die A und Cs, die bleiben gleich. Ja, weil die vorher kleiner waren, wo ich die jetzt hintausche, ist egal, die bleiben immer noch kleiner als das. Und die größer sind, genauso. Na, das heißt, das, was passiert ist, die Bs, die kommen jetzt auch noch mit dazu, mit der richtigen Anzahl an Verbesserungen. So, wie ist das mit Jump? Jump von IJ, das muss man jetzt getrennt mal anschauen. Ich schreibe es aber schon mal gleichzeitig untereinander. So ein Jump IJ oder ein Jump JI, was passiert da? Das können Sie sich jetzt auch wieder angucken. Die werden alle irgendwie um 1 verschoben, je nachdem, ob wir IJ oder JI machen, nach rechts oder links. Und I und J werden halt auch ausgetauscht. Dann schreiben Sie sich das mal hin und machen Sie das einfach mal. Was passiert? Das, was passiert, hier habe ich vorhin schon das Wort ändert, vergrößert hingeschrieben. Jetzt schreibe ich zur Sicherheit nämlich hier ein ändert hin. Das Ändern kann nämlich auch negativ sein. Negatives lassen wir dann hinterher nicht zu, aber wenn ich jetzt einen Jump IJ mache, dann kann sich der Wert der Zielfunktion ändert die Zielfunktion um. Ja, jetzt das ist einfach mal, dass man genau hinguckt, was passiert durch das Verschieben. Das, was da passiert ist, dann ein a plus b minus c plus 1. Schreiben Sie das einfach, machen Sie sich wieder das an einem Beispiel klar, was passiert. Wenn Sie halt ein Jump IJ machen, das heißt, Sie lassen das i an die Position j springen und alles wird dann um 1 nach links verschoben, wie das mit sozusagen mit der ganzen Bilanz ausgeht. Die beiden kommen in die richtige Reihenfolge, wenn ich diesen Jump gemacht habe. Und das, was ich dann gemacht habe, wir springen über die vorher sozusagen alle okay waren, über die springen wir weg, die wären halt schlechter an der Stelle, aber wir gewinnen auch ein bisschen was. Trotzdem, wenn c eine große Zahl war, kann die größer sein als dieses a plus b und dann wird das hier negativ. Wir sind ja noch nicht durch, ne? Wir haben ja noch einen anderen Fall zum Glück. Wenn wir einen Jump JI machen, dann ändert sich die Zielfunktion um diese Zahl. Also jetzt springt es nach vorne und alles wird nach rechts geschoben. Dann verlieren wir die vorne stehen und der Rest verbessert sich. So, jetzt kann der natürlich auch negativ sein, wenn das A groß war. Aber wenn das A groß war, ist ja der hier oben gut. Also einer von den beiden Werten, die hier stehen, ist immer positiv. Das ist jetzt also das, warum das hier gut ist, also mindestens einer der Werte ist positiv. Also wenn das A hier größer ist als das b plus c plus 1, dann kann das hier negativ sein. Aber wenn das der Fall ist, dann, ja, ja, das negative a hier, ja, damit das eben die hier auffrisst, muss das a an sich sehr groß sein. Und wenn das a an sich sehr groß ist, ist das, was hier oben steht, halt positiv. Weil dann ist das groß und dann kann das c dieses a nicht auffressen. Ja? Das sind. Schauen wir mal. Also, das bezieht sich jetzt nur auf den zweiten. Schauen wir mal. Ja? Also, I und J und der hier, also hier ist jetzt Pi, also das ist einfach nur ein Kreuzchen und ein Pi J. Und wir wissen, Pi ist größer als Pi J. Das heißt, jetzt ist er noch an der falschen Position. Ja, die Bs, das sind ja die alle falsch liegen. Ne? Die liegen ja zwischen Pi J und Pi, nicht? Zwischen Pi und Pi J. Und jetzt durch das Verschieben, na, jetzt wandert der ja an diese Stelle, also, und alles wird um eins verschoben. Also jetzt ist dann hier das J und hier J minus 1. Und jetzt steht er in Bezug auf den hier richtig. Und das passiert mit allen, die da drin stehen. Also für alle gilt dann ein Plus 1 und das sind insgesamt b viele. So. Also, wenn der eine Wert negativ ist, ist der andere aber positiv. Also, wenn der negativ ist, ist der positiv. Wenn der negativ ist, ist der positiv. Also, einer von beiden ist auch richtig. Also, führt uns in eine bessere Permutation. So, das war jetzt sozusagen dieses genaue Hinschauen. So, jetzt, was kann da alles passieren? Mindestens um 1 wird die Zielfunktion verbessert. Falls genau eine lokale Operation erfolgreich ausgeführt wird. Also wenn wir nichts treffen, dann wird auch nicht verbessert. Wenn wir verbessern, wird halt um auch mindestens 1 die Zielfunktion verbessert. Und wir gucken jetzt eben, dass nur eine lokale Operation ausgeführt wird. Und genau eine lokale Operation heißt S gleich 0. Nicht? Das war das, was ich ganz am Anfang nochmal gesagt hatte. Ne? Wir müssen auch S gleich 0 zulassen und wenn wir S gleich 0 haben, dann führen wir genau eine Operation aus. Ne? Weil wir machen I gleich 1, tu S plus 1. Deswegen, wenn S gleich 0 ist, dann machen wir an der Stelle halt genau eine Operation. Und die Wahrscheinlichkeit, dass S gleich 0 ist, dann die Wahrscheinlichkeiten stehen da oben, das ist 1 durch E. Also die Wahrscheinlichkeit S gleich 0 ist 1 durch E. Gut, den evolutionären Zyklus, den kennen wir, glaube ich, inzwischen. So, also es wird um 1 verbessert, wenn jetzt Und diese Operation ist Exchange J oder Exchange JI. So, also, dass wir einen Schritt ausführen, dafür die Wahrscheinlichkeit ist 1 durch E. So, dass wir jetzt so ein richtiges IJ treffen, ne, das kann jetzt entweder das IJ sein oder das JI, das ist dieser obere Fall hier. Und naja, es kann ja eben sein, dass B gleich 0 ist, wenn wir direkt aufeinanderfolgende getroffen haben, aber wir haben halt die Verbesserung um 1. Was immer hier ist, das ist halt auch immer mindestens ein plus 1. Wenn wir jetzt Exchange gewählt haben, ja, dann ist eben die Wahrscheinlichkeit, dass wir das da getroffen haben, ja, das ist die Anzahl der Paare. Und dass wir die getroffen haben, ist dann halt ein halb. Das ist also die Wahrscheinlichkeit, also eigentlich gehört das Wort hierhin, die Wahrscheinlichkeit, dass das so herum ist, ist das. Oder die Operation ist die gute. Das ist ja das, was wir gerade hier hatten. Eine ist schlecht, die wird dann nicht gewählt, also sie wird nicht durchgeführt. Also wir machen dann den entsprechenden Jump IJ, aber stellen fest, dass wir schlechter werden. Und dann machen wir es halt nicht. Also es geht um die gute Jump-Operation, die gute der beiden Jumps, ich schiebe es auch gleich hoch, die gute von Jump IJ und Jump J. Wie gesagt, ich schiebe es gleich ganz hoch. JI. Die gute, dass wir die gute von beiden treffen, da ist die Wahrscheinlichkeit, ja, dass wir das richtige Paar treffen, da ist die Wahrscheinlichkeit 2 durch 2n. Das ist von den Paaren, die es gibt, IJ. Hier ist jedes Paar sozusagen richtig. Hier ist es jetzt so, dass von den, also, warten Sie, ich schreibe das erstmal so hin. Das ist die Anzahl der Paare, die es gibt. Und nochmal, die Wahrscheinlichkeit ist einfach nur wieder der Kehrwert. Das ist die Anzahl der Paare, die es überhaupt gibt. Aber nur die Hälfte davon sind gute Paare. Und dass wir diesen Fall nehmen, dass wir in den Jump-Fall gehen, das ist nochmal auch mit Wahrscheinlichkeit 1/2. Das heißt, das, was jetzt hier steht, also, wie kriegen wir es jetzt hin, dass die Zielfunktion um mindestens 1 vergrößert wird? Na, die lokale Operation sollte auch nur eine sein, also wenn es mehr sind, bleiben nur besser. Na, aber ja, es geht uns ja jetzt um eine obere Schranke, das heißt, wir gucken so, als hätten wir immer Pech und machen immer nur einen Schritt. Das wäre jetzt dann die Wahrscheinlichkeit des 1 durch E, dass wir auf einen Schritt uns, dass wir sagen, wir führen jetzt einen Schritt aus. So, wir führen jetzt einen Schritt aus. Und jetzt gibt es eben die beiden Möglichkeiten. Mit der Wahrscheinlichkeit 1/2 machen wir einen Exchange und mit der Wahrscheinlichkeit 1/2 machen wir einen Jump. Dass das zu einer Verbesserung führt, ist jetzt, wenn wir das hier gemacht haben, diese Operation ist entweder das Exchange IJ oder JI. Das Exchange ist symmetrisch, dann ist es egal, welches Paar wir gewählt haben. Ob wir jetzt das Paar IJ gewählt haben oder das Paar JI. So viele Paare gibt es, wir sind ja mit der Wahrscheinlichkeit 1/2 da eingegangen. Also das ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier verbessern, dieses 1/2. Das andere 1/2 ist das hier. Von den Paaren IJ gibt es aber nur ein gutes Paar. Also das hier, wenn das verbessert, dann wird das verschlechtern und umgekehrt. Also es gibt auch Fälle, wo beides halt positiv ist, aber wir müssen halt für die Worst-Case-Analyse immer sagen, also wir wissen nur, mindestens ein Fall ist gut. Deswegen ist jetzt hier die Wahrscheinlichkeit eben, dass wir besser werden, auch nur noch so groß. Dieses 1/2 hier, das ist halt etwas, was wir an der Stelle verloren haben. So, das ist ja so jetzt das, was die einzelnen Schritte an Verbesserungen machen. Und jetzt können wir tatsächlich unseren Algorithmus schon analysieren. Wenn wir nämlich m inkorrekte Paare haben, m ist, wir starten ja mit irgendeiner Permutation, da stehen schon ein paar richtige Paare drin, also die jetzt die uns unbekannte Eingabefolge richtig machen. Es stehen schon richtige Paare drin, aber M-Paare stehen ja falsch rum. Ja? Also ist die Anzahl der inkorrekt, der falschen Paare, falsch herum stehenden, falsch herum, ich soll es auch so schreiben, dass man es lesen kann, der falsch herum stehenden Paare M. Ja, dann wollen wir jetzt gucken, wie viele Schritte wir brauchen im Erwartungswert, um die M-Paare glatt zu ziehen. So, wir wählen jetzt unser Paar IJ aus und wollen ja dann die Operation ausführen. Das ist jetzt, wenn wir haben oben gesagt, wollen wir es, ne? IJ ist jetzt so ein Indexpaar, das zu einer Verbesserung führt. Hier steht jetzt eben, dass wir M solcher Paare haben. Das heißt, wenn wir eins von den Paaren treffen, verbessern wir den Wert der Zielfunktion. Wenn es nur ein Paar gibt, dann ist das ein hartes Stück Arbeit, dieses eine richtige Paar zu finden. Das ist das, was wir in der vorhergehenden Analyse bei der unteren Schranke ja gemacht hatten, wie lange wir brauchen, um das letzte Paar zu finden. Das, was wir jetzt machen, ist, wir haben M-Paare und dann wollen wir gucken, wie groß ist denn jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass wir eins von diesen M-Paaren treffen. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt eins von den M-Paaren, die den Wert der Zielfunktion verbessern, treffen, so ist die Wahrscheinlichkeit, die wir sehen. Mindestens, so jetzt lange Rechnung, nein, ist keine lange Rechnung, sondern ja, der schlechteste Fall, ja, die anderen Fälle sind besser, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit besser. Also, wir müssen jetzt erstmal S gleich 0 wählen. Wie gesagt, wenn S größer ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit nur besser. Ja, das ist also jetzt die ungünstigste Wahrscheinlichkeit, eins von diesen M-Paaren zu treffen. Das ist jetzt eben die Wahrscheinlichkeit, dass wir 1 durch E, dass wir S gleich 0 gesetzt haben, dass wir also nur auch nur eine Operation durchführen. So, jetzt, wie viele Paare gibt es, die schlecht sind? Da, M. Ja, also eins von den Paaren zu treffen, ja, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Schritt machen, dann eins von diesen Paaren zu treffen, ist dann eben, das ist der Anteil dieser M-Paare. Das ist dann eben diese Summe von dem, was da drüben steht. Das ist dann 1 durch n mal n minus 1. Ne? Also die zwei kürzen sich weg. Was übrig bleibt, ist jetzt dieses 1 durch n minus 1. Das ist jetzt die Exchange-IJ-Geschichte plus eben 1 durch 2 mal n minus 1. Das ist eben die richtige das richtige Jump-Paar zu treffen. So, dann kann man einfach jetzt hier ausrechnen. Kommt raus 3m durch 2 mal n minus 1 mal e. Also die Wahrscheinlichkeit, jetzt den Wert der Zielfunktion zu verbessern, ist mindestens so groß. So, ja, das ist, wenn wir m falsch herumstehende Paare haben. Ja, wenn wir ein Paar haben, dann ist m gleich 1, dann haben wir hier 3 durch 2 mal diese Zahl, ne? Also hier 3 durch e, das ist fast schon wieder 1, ne? Aber Sie sehen, das, was irgendwie durchschlägt, ist jetzt dieses n Quadrat für den Fall m gleich 1. Wenn m groß ist, ne, dann zu Beginn, wenn wir sagen, alle stehen falsch rum, dann ist m ja n Quadrat, dann fressen die sich hier auf. Also zu Beginn ist die Wahrscheinlichkeit sehr gut, dass wir was verbessern. Also das trifft jetzt auch unser Gefühl, ne? Also zu Beginn, wenn die ganze Eingabefolge wild durcheinander ist, ne, dann ist die Wahrscheinlichkeit, sehr groß, dass wir den Wert der Zielfunktion verbessern. Und na, zum Schluss, wenn nur noch ein einziges Paar falsch herumsteht, ne, die erinnern sich an die Analyse in der unteren Schranke, ist jetzt dann hier eben auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt das richtige Paar treffen für m gleich 1, ist dann eben auch eine Zahl, die irgendwo nur noch 1 durch n Quadrat ist. Also von der Größenordnung her. Nicht? Also zu Beginn ist die Wahrscheinlichkeit sehr gut, dass wir was verbessern. Zum Ende ist die Wahrscheinlichkeit sehr klein, dass wir was verbessern. So, ja, das ist jetzt eben das mit dem M. Ja, wir müssen mit dem größtmöglichen M starten und naja, wir summieren jetzt für jedes M auf. Ne? Für M gleich N mal N minus 1 halbe, dann, ja, dann ist er 1 weniger und so weiter. Das heißt, diese Zahl, die jetzt hier steht, das ist jetzt, wie gesagt, das ist wieder Wahrscheinlichkeit. Wie oft müssen wir es machen, um es mit 1 zu verbessern? Kehrwert oft. Also, aus dem, was hier steht, die Wahrscheinlichkeit, dass wir es verbessern, ist so groß. Wie oft müssen wir es dann wiederholen? Daraus folgt 2 Drittel mal 1 durch m mal e mal n minus 1 erwartete Schritte um den Wert der Zielfunktion zu verbessern. So, also das ist, um ihn einmal zu verbessern. Wir brauchen also so viele Schritte, um den Wert der Zielfunktion zu verbessern. Jetzt müssen wir für jedes m, zu Beginn haben wir ganz viele m und zum Schluss haben wir nur noch 1. Jetzt müssen wir einmal von 1 bis n Quadrat, nein, n mal n minus 1 halbe aufsummieren. Nicht? Das heißt jetzt, der Erwartungswert ist halt höchstens so groß. Das heißt, der Erwartungswert für die Anzahl der Wiederholungen ist höchstens Summe für m gleich 1 bis 1 halb mal n minus 1. Nicht? Also, die Summe läuft natürlich in rückwärts, zum Aufsummieren ist es egal, deswegen für m gleich 1 bis 1 halb mal n minus 1. Ja, diese Zahl, die da steht, 2 Drittel mal 1 durch m mal e mal n minus 1. Die ganzen Konstanten dürfen natürlich für das Summenzeichen ziehen, das ist dann also 2 Drittel mal e und n mal n minus 1, das schätze ich jetzt durch n Quadrat ab, also das ziehe ich jetzt hier vor und n mal n minus 1 ist sowas wie n Quadrat, deswegen hier ein kleiner Gleich, muss ich nicht so viel hinschreiben, spare Kreide. Dann haben wir hier noch eben m gleich 1 bis 1 halb mal n minus 1. Was jetzt übrig geblieben ist an der Summe ist nur noch dieses 1 durch m. So, und das hier das ist halt die harmonische Reihe. Und die harmonische Reihe hat halt die schöne Eigenschaft, das ist der natürliche Logarithmus von dem, was oben steht, plus 1. Das ist ein klitzeklein wenig weniger, aber für unsere Zwecke reicht da das mit dem plus 1. Also das, was jetzt hier steht, ist eben höchstens der natürliche Logarithmus von dem, was oben steht, 1 halb mal n minus 1 plus 1. Diese Abschätzung ist Ihnen alle geläufig? Das hier, einmal Kopfnicken oder schütteln. Also die harmonische Reihe, was man ja in Mathe irgendwie lernt, harmonische Reihe, ja, die divergiert. Ne? Also 1 durch i für i gleich 1 bis unendlich aufsummiert, divergiert. Ne? Dann macht man ja immer größere Gruppen und zeigt dann, dass die immer größer sind als eine vorgegebene Konstante. Das nimmt man da, glaube ich, auf 1 halb oder so. Das heißt, es wächst über jede Schranke. Und der Gag ist ja, sobald ich den Exponenten an dem i auch nur einen Hauch größer als 1 mache, also 1 durch 1, 1 durch i hoch 1 plus Epsilon für Epsilon echt größer als 0, dann konvergiert die Reihe. Nicht? Also 1 durch I-Quadrat konvergiert gegen Pi-Quadrat Sechstel oder sowas. Ne? Ganz, ganz lustige Zahlen, die dann auf einmal auftauchen. Dann, also die konvergieren, aber die harmonische Reihe, wenn jetzt hier halt nur I steht, also I gleich 1 bis irgendwas, 1 durch I, und wenn ich hier oben unendlich hinschreibe, dann divergiert das. Aber das ist natürlich für Leute, die Algorithmen analysieren, nicht das, was man braucht, sondern Algorithmen bleiben irgendwann mal stehen. Das haben wir jetzt hier auch. Ne? Das hier ist die Anzahl der falsch stehenden Paare, also der Inversionen, die überhaupt möglich ist. Der letzte Schritt ist eben dann, dass man auch die letzte Inversion beseitigt. Und dann summieren wir das ab. Das ist also die harmonische Reihe bis zu dieser Stelle. Und ja, wenn Sie, also so vom Gefühl, also das kann man sich einfach merken, man nimmt das, was oben steht, nimmt den natürlichen Logarithmus davon und macht ein plus 1. Nicht? In Wirklichkeit steht hier irgendwie auch nochmal wieder eine ganze Reihe. Da gibt es dann nochmal so eine ganz komische Zahl, von der man bis heute nicht weiß, ob sie transzendent ist oder nicht. 0,67 hast du nicht gesehen. Wie gesagt, wir können auch mit einer 1 leben. Vom Gefühl her, das Summenzeichen, es gibt ja mehrere Summenzeichen. Das Summenzeichen, das ins Unendliche geht, das hat ja der Leibniz erfunden. Das ist dieses Zeichen hier, also das Integralzeichen ist nichts anderes als auch wieder so ein abstraktes Summenzeichen. Also wenn Sie das jetzt mal hier durch so ein Integral ersetzen, dann haben Sie Integral 1 durch i. Und dann, weiß nicht, ändert man sich vielleicht noch in die Schule, Integral 1 durch i, da kommt ja auch der natürliche Logarithmus raus. Das ist alles kein Zufall. Nicht? Also so kann man sich das dann noch mal merken. Nicht? Also das ist irgendwie mit dem Integral hier. Also das kann man auch alles schon beweisen. Irgendwie die Treppenfunktion unter der 1 durch i-Funktion, wenn ich die stetig mache und so. Alles Pillepalle, das, was für uns hier ausreicht, ist eben natürlicher Logarithmus von dem, was oben steht, plus 1. Ja, und das wirklich, das reicht schon. Also nicht, also Sie sehen auch häufig, dass dann irgendwie ein O hier hingeschrieben wird. Nee, nee, plus 1 ist das Einzige, was man da braucht. So, lange Rede, kurzer Sinn. Der natürliche Logarithmus von 1 halb n mal n minus 1, also das ist immer noch, wie auch hier abgeschätzt, n Quadrat. Und der natürliche Logarithmus von n Quadrat ist 2 mal ln n. Nicht? Also n hoch irgendwas und davon der Logarithmus ist das irgendwas als Faktor davor und dann bleibt nur noch ln von dem n übrig. Das heißt, das, was hier steht, ist von der Größenordnung her nur der Logarithmus von n. Also, obwohl hier n Quadrat steht, ne, wegen des ln, ist das nur noch der Logarithmus von n. Das ist eine Konstante, e ist eine Konstante. N Quadrat ist keine Konstante, also das n Quadrat bleibt übrig. Die harmonische Reihe, die jetzt hier steht, das ist nur, und ich schreibe jetzt einfach mal log hin, weil die Logarithmen, die kann man ja auch alle nur durch konstante Faktoren ineinander umrechnen. Das heißt, das, was übrig bleibt, ist n Quadrat mal log n. Und jetzt müssen wir halt schreiben in der O-Notation, dass das rausgekommen ist. Ja, das ist das, was wir für die Anzahl der Inversionen zeigen wollten. Ja?
Ich habe jetzt noch mal eine Frage. Also eigentlich braucht man doch diese Poisson-Verteilung dann nicht, weil also man hat doch dieses Exchange und es gibt immer ein Paar, was falsch ist. Wenn man immer nur eine Operation ausführt, ist das ja eigentlich auch gut. Also
Ja,
weil das hat ja jetzt hier gar
das
keinen
ist jetzt hier
Einfluss.
beim, das ist jetzt hier beim Sortieren. Also ich habe das auch so, sozusagen aus pädagogischen Gründen nochmal übrig gelassen. Wegen dieser Sache, wenn man auf so einem Subhügel bei S gleich 0, wenn ich jetzt sage, ich mache immer nur einen Schritt, im Allgemeinen würde ich dann auf so einem lokalen Hügel mich festgefressen haben, da käme ich nicht runter. Und hier gibt es keine, weil, also das, was wir machen, ist, es gibt ja weiß nicht, das Buch von dem Knuth. Band 1, kennen Sie das alle oder viele von Ihnen vielleicht noch? Also die Bücher vom Knuth, die sind so gut, ne? The Art of Computer Programming. Also die symmetrische Gruppe, die kann man eben sehr schön malen. Und das ist halt wie so eine große Kugel, wo dann halt jede Permutation so den Berg hochgeht. Ne? Also unten ist halt die umgedrehte Permutation und oben ist halt 1 bis n. Und deswegen, man geht auf dieser komischen Kugel nach oben. Ne? Das ist das, was jetzt hier ist. Aber sobald Sie anfangen, ich kann jetzt noch sagen, und die Permutation muss dieses und jenes erfüllen, dann drücken Sie die Kugel so ein. Und dann können Sie sich halt festfressen, dann kommen Sie da nicht wieder raus. Und das Rauskommen, das ist das, was wir mit dem S plus 1 da machen. Und der Algorithmus wird durch die Wahl des S, also dass wir auch noch so ein S wählen dürfen, kann der Algorithmus eben auch nochmal schneller werden. Also er wird nicht schneller als n Quadrat, das haben wir in der ersten Analyse gesehen. Also da, die lief ja nur für den letzten Schritt. Und hier haben wir jetzt gesehen, dieser Algorithmus braucht auch höchstens n Quadrat mal log n. Die Wahl von dem S, die drückt das irgendwie noch in die bessere Richtung. Nicht von der Größenordnung her, aber von, wenn Sie es implementieren. Ja, machen Sie mal. Also ist ja auch alles ganz einfach zu implementieren, das einfach mal auszuprobieren und einfach nur immer mit einer Operation oder mal mit mehreren Operationen zu arbeiten. Das beschleunigt das Ganze. Also von dem, was man beobachten kann, aber es ist keine Beschleunigung in Bezug auf die Größenordnung. Wie gesagt, aus pädagogischen Gründen ist es sowieso gut, dass man dann auch sagt, ganz allgemein frisst man sich nicht auf so einem lokalen Optimum fest. Sondern man kann wieder und dann den nächst besseren Hügel auch noch erklimmen. So, ich gehe jetzt dann nochmal schnell durch diesen Beweis durch, dass wir hier keine Zauberei gemacht haben. Ne? So, also das, was wir jetzt uns angeschaut haben, ist, wie ist das, wenn wir das Inversionsmaß nehmen, also wie viele Paare stehen richtig rum. Wir haben uns dann eben ein Indexpaar J rausgegriffen, das noch nicht richtig herumsteht, und dann durch diese ABC-Analyse dann mal geguckt, was passiert, wenn wir denn das richtige Paar treffen. Also wenn wir dieses Paar IJ treffen, dann wird die Zielfunktion um mindestens das hier verbessert, was auch mindestens 1 ist. Oder wir treffen dieses Paar IJ, aber wir wählen die Jump-Operation. Und wenn wir das Paar IJ getroffen haben, dann ist eines der, wenn wir IJ getroffen haben, dann kann das gut sein, aber das andere kann schlecht sein. Dann wollen wir mal hoffen, dass wir nicht das andere getroffen haben. Deswegen, von den beiden kann es sein, dass nur einer gut ist. Hier ist es egal, ob ich IJ oder JI getroffen habe. Hier ist es wichtig, ob ich IJ oder JI treffe. Aber verbessern tut einer von beiden auch auf jeden Fall die Zielfunktion. Das ist das, was wir hier gezeigt haben. Ja, und jetzt gucken wir, was muss alles sozusagen mindestens gelten, um die Zielfunktion um 1 zu verbessern. Ja, das war jetzt, was wir hier rumgezählt haben. Ne? Wie ist das, wenn wir ein Exchange gemacht haben und dieses IJ treffen wollen? Ja, das treffen wir mit der Wahrscheinlichkeit, dass die richtige Jump-Operation, die treffen wir mit dieser Wahrscheinlichkeit, wenn es das IJ ist. So, dann haben wir, ja, das war jetzt ein Paar, das falsch herumsteht. Jetzt haben wir M-Paare genommen, die falsch herumstehen, und dann ausgerechnet, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, den Wert der Zielfunktion zu verbessern. Da haben wir jetzt genau unsere Zahlen von da drüben stehen, dass wir einen Schritt machen und bei den M-Paaren, die es gibt, haben wir nur ein Paar, dann ist das genau das, was wir da drüben gemacht haben. Jetzt haben wir M-Paare, deswegen dürfen wir die Wahrscheinlichkeit sogar mit M multiplizieren. Dann haben wir es auf einen Bruchstrich gebracht. Die erwartete Anzahl an Schritten, um das zu verbessern, ist dann wieder der Kehrwert. Und wie groß ist dann die Gesamtlaufzeit? Jetzt muss man nochmal auch so Schlenker sagen, ah ja, gut, Erwartungswert ist ja linear, das heißt, jeder einzelne Schritt, die darf ich aufsummieren, um den gesamten Erwartungswert hinzukriegen. Deswegen summieren wir, ja, zu Beginn stehen alle Paare falsch herum, ja, das ist also der größte Wert, der auftauchen kann. Der letzte Schritt ist, dass nur noch ein Paar falsch herum ist, und jedes Mal gilt diese Abschätzung. Hier haben wir ausgerechnet nochmal mit der Kenntnis der harmonischen Reihe, sind wir dann halt auf diese Zahl gekommen. So, das war jetzt die Analyse mit dem Maß-Inf. Jetzt steht oben im Satz natürlich auch noch die Hamming-Distanz, und das geht jetzt relativ schnell bei all dem, was wir jetzt da ja schon gesehen haben. Ich führe es jetzt einfach nochmal schnell vor, dann kriegen wir das auch noch heute in der Vorlesung unter. Sie sehen, das hier ist alles elementar. Ne? Das ist keine, wie ich gesagt hatte, ne? Das ist keine Zauberei, was hier gemacht worden ist. Ne? Das ist ganz oft bei der Analyse solcher Algorithmen. Man muss einmal ganz genau hingucken. Und das ist diese Stelle hier mit den ABCs. Und dass wir, also das genaue Hingucken ist diese Stelle hier. Also hier muss man nicht so genau hingucken, aber diese Stelle, das ist, hier schon, kommt das raus und einer von beiden ist positiv und einer von beiden positiv heißt, der hat auch dann mindestens 1. So, wie ist das, wenn wir jetzt dieses Hamming-Maß wählen? So, also K von den Zahlen stehen jetzt schon an der richtigen Stelle. Ja, wenn wir wissen, K stehen an der richtigen Stelle, ne, das ist das, was unsere Blackbox wieder als Funktionswert zurückgibt, dann wissen wir, nicht, dann stehen halt n minus k von den Schlüsseln nicht an der richtigen Stelle. So, jetzt, ja, wir müssen jetzt ja wieder irgendwie auf unsere IJ-Pärchen kommen, ja, auf die wir unseren Mutationsoperator ansetzen. Ist der Schlüssel I an Position J, also Pi J ist gleich I, das ist das, was jetzt hier steht, für I ungleich J. Ja, wenn der Schlüssel I, also das, was jetzt hier steht, heißt eben Pi von J ist gleich I, genau. Ja, dann heißt das, dass wenn das I an der Position J steht, dann muss J auch falsch stehen. Ne? J steht irgendwo anders und ist auch falsch. Und nicht nur der hier, sondern da das I ja jetzt an der Stelle ist, ist das, was an der Stelle I steht, auch noch falsch. Also wir wissen ganz viele Falsche. Also wenn das jetzt hier der Fall ist, ist auch der Schlüssel an Position I an der falschen Stelle. So, und jetzt nochmal auch eine gemeine Rechnung. Wir gucken gar nicht so auf die Jumps. Ne? Die Jumps ist uns egal. Wir schätzen jetzt die Exchanges ab. Also ein Exchange von IJ und ein Exchange JI. Das heißt, da jetzt hüpft er an die richtige Stelle, verbessern den Wert der Zielfunktion um mindestens 1. Ja, und jetzt, wie viele von diesen guten Operationen gibt es? Also das, was wir jetzt hier haben, ist eben eine gute Position, die wir getroffen haben. Jetzt haben wir aber gesagt, es gibt n minus k falschstehende Schlüssel. Das heißt, es gibt n minus k, mindestens n minus k gute Exchange-Operationen. Ja, dass wir jetzt die richtige Exchange-Operation treffen, haben wir gerade schon ausgerechnet. Nicht? Und jetzt summieren wir ein bisschen anders. Diesmal ist eben eine Rechnung wie gerade eben, führt diesmal zu der Reihe e von t ist kleiner als 2en Quadrat mal Summe für k gleich 1 bis n, 1 durch k. Ja, diesmal geht es halt um diese k's hier, dass wir die wieder treffen. Ja, da haben wir wieder die Wahrscheinlichkeit, dass wir in den richtigen Zweig gehen, ist die Wahrscheinlichkeit 1/2. Ja, deswegen, das verschwindet gleich alles in der O-Notation. Hier wieder die harmonische Reihe. Diesmal geht es auch nur sogar bis n. Das heißt, das hier sehen wir sofort. Konstante, Konstante n Quadrat. Diese Summe hier ist nur noch der Logarithmus von n. Nicht? Also, sobald wir wissen, wie viele gute Exchange-Operationen es gibt, gucken wir, so wie wir es vorhin gemacht haben, auf die richtigen Exchange-Operationen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir die treffen, der Kehrwert ist dann die Anzahl der Schritte, die wir brauchen, bis wir sie getroffen haben. Ja, und jetzt wird halt dieses k, ja, wir nehmen halt an, zu Beginn stehen alle falsch rum, alle an falschen Positionen und der letzte steht halt irgendwann mal, ist nur noch einer oder eigentlich halt nur zwei an falscher Position. Also das reicht sogar, wenn ich hier mit k gleich 2 rangehen würde. Das ist 1 durch k, kommt genauso zustande wie vorhin, das 1 durch n mal n minus 1 und dann kommen wir auf diese Rechnung hier. Also wir gucken einfach nur, die Guten zu treffen und dann aufsummieren, dass wir alle Guten getroffen haben. So, damit haben wir jetzt denn auch hier das Hamming-Maß getroffen. So, wie ist das mit der Longest Ascending Sequence? Ja, dieses Maß hatten wir ja auch beim letzten Mal definiert. Da kommt im Wesentlichen das Gleiche raus. Auf dem nächsten Übungsblatt dürfen Sie dann das LAS-Maß analysieren. Aber wir haben jetzt gesehen, das ist alles keine Zauberei, sondern dieses genaue Hingucken, das geht bei dem LAS genauso wie bei diesen beiden anderen Sachen auch. Ja, das wird es dann auf dem nächsten Übungsblatt geben. Das nächste Übungsblatt wird es aber dann erst nächste Woche geben, weil, wie Manuel mir gesagt hat, klar, beim Programmieren sind noch ein paar Sachen übrig. Deswegen ist auch diesen Freitag die Übung dann im ZIP-Pool, dass sie dann halt die, was ist jetzt, PageRank ist durch, Hits-Algorithmus und dieses Zentralitätsmaß für, was ist der zentralste Algorithmus im Taschenbuch der Algorithmen, das mal auszuklambüsern, das ist ja das, was dann im Moment noch in den Übungen passiert. Wie gesagt, das wird dann auf dem nächsten Übungsplatz sein, mit ein paar anderen Sachen natürlich auch. Ja, ich kann jetzt noch mal wieder 7 Minuten das Ganze, Frage? Ja, also dummerweise hat das Prüfungsamt mir für die Klausur, also die Brechenberg-Gleichung formale Sprachenklausur, einen Termin gegeben, an dem keiner von uns da ist. Super. Und solange ich nicht weiß, wann die Klausur ist, kann ich noch keine Termine, also der gute Herr Hoffmann hat mir vorletzten Montag gesagt, ich melde mich diese Woche. Und jetzt ist schon wieder 2 Wochen ins Land gegangen und er hat sich noch nicht gemeldet. Es kann sich nur noch um Minuten dauern. Dann, also ich bringe dann halt die Liste mit, wo Sie sich dann eintragen können. Es wird halt bei so vielen Leuten, es wird dann halt 2 Termine relativ nah am Ende der Vorlesungszeit geben und 2 Termine relativ nah am Beginn der neuen Vorlesungszeit. Also ich habe halt insgesamt irgendwie 60 Leute zu prüfen. Jeder 20 Minuten, da können Sie sich ausrechnen, wie viel Zeit das ist. Gut. 1 Minute nochmal gewonnen. Gut, also ja. Ich werde es jetzt auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Ich hoffe, es macht Ihnen so Spaß, auch mal eine Algorithmen so elementar eben auch zu analysieren. Es stellt sich halt immer raus, so dieses genaue Hingucken ist etwas, was ganz oft zum Ziel führt. Und dann so ein bisschen eben handwerklich da irgendwie so eine harmonische Reihe rauskitzeln, um den Log-Faktor dann zu bekommen. Gut, ich sage Ihnen dann halt bis zum nächsten Mal und tschüss.